Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.
Herzlich willkommen zum ersten Vortrag des Security 2 Tracks. Thema des Vortrags ist Sinn und Unsinn von Desktop-Firewalls, gehalten von Wilhelm Doller. Und damit möchte ich das Wort an unseren Vortrag übergeben.
Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Wie gerade schon gesagt, ich möchte ein bisschen was über Einsatzbereiche von Desktop-Firewalls erzählen, also Firewalls, die praktisch auf dem Benutzer des Endanwenders laufen. Ich habe jetzt das große Vergnügen, entweder gegen Ihren leeren Magen anzusprechen oder was vielleicht noch schlimmer ist, gegen den vollen Magen. Das heißt, das ganze Blut ist jetzt irgendwie in den Mägen und ganz, ganz wenig ist noch im Gehirn, um zuzuhören. Aber wenn jemandem auffällt, dass ich anfange, Müll zu reden, einfach unterbrechen und mir dann entsprechende Fragen stellen. Sollte nur so ungefähr sein, dass wir um zwei fertig sind. Was habe ich mir für eine Agenda? Oh, um drei, ja, okay. Ich habe auch noch keinen Mittag gehabt, möchte ich dazu sagen. Was habe ich mir als Agenda für heute vorgestellt? Erstmal möchte ich ganz ein bisschen was darüber erzählen. Was ist eine Desktop-Firewall? Wie gesagt, es ist eine Firewall, die auf dem Rechner des Endanwenders läuft. Dann, auch wenn es jetzt kein Einsteigervortrag ist, das heißt, ich schon ein bisschen voraussetze, dass die Leute, die hier sitzen, die sich für Firewalling interessieren, zumindest ein bisschen grundlegende Kenntnisse von Netzwerken haben, werde ich vielleicht zwei, drei Punkte, die mir wichtig sind, dass man sie versteht, über Netzwerkgrundlagen nochmal vielleicht wiederholen. Dann werde ich ein bisschen darauf eingehen, was verspreche ich mir vielleicht als Endanwender von einer Firewall, die auf meinem Rechner läuft. Wie verkaufen sich vielleicht Firewalls, die von sich behaupten, sie sind Desktop-Firewalls. Ein anderer Begriff wäre dafür zum Beispiel Personal Firewalls. Jeder, der sich vielleicht böse mit der Windows-Welt vielleicht beschäftigt, hat ja schon mal eben solche Boxen gesehen, wo dann draufsteht irgendwie Firma X, bla bla bla, Security Internet Firewall, 100% sicher, gelbe, rote, blaue, irgendwie Schachtel oder so. Sowas kann ich mir unter Linux auch bauen und das möchte ich hier heute besprechen. Ja, da möchte ich Beispiele zeigen, wie das jetzt in gängigen Distributionen realisiert ist. Ich möchte dann auf Angriffsvektoren eingehen, also welchen Gefahren setze ich mich vielleicht darauf aus, wenn ich meinen Rechner irgendwie an das Internet oder andere nicht vertrauenswürdige Netze anschließe und ein paar Probleme der Firewalls besprechen, die halt auf meinem Rechner laufen und dann halt die Leistung in verschiedenen Szenarien kurz zusammenfassend mit einem Fazit und dann wäre ich mit dem Vortrag fertig. Wie gesagt, es geht hier, wie jetzt glaube ich schon zum dritten oder vierten Mal gesagt, um Firewalls, die auf dem Rechner des Endanwenders laufen. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Begriff Firewall. Normalerweise benutze ich ihn anders. Ich habe da mal eine Definition rausgesucht. Also eine Firewall üblicherweise, wenn ich jetzt, es kommt ja demnächst wieder die CeBIT. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch oder von Ihnen auf die CeBIT gehen. Sicherheit und Firewall ist ja da Thema, wo ich sage, da finde ich zwei, drei Stände für, die sich mit sowas beschäftigen und da sind dann ganz große Headlines irgendwie, ja, hier Firewall, irgendein Name davor, wie gesagt, hundertprozentig sicher, das bietet fast jede Firma an, aber eigentlich, zumindest nach der Weise, wie ich das sehe, ich werde es in diesem Vortrag nicht so benutzen, aber wie man es normalerweise sehen sollte, ist eine Firewall keine Software oder zumindest nicht alleine eine Software, auch nicht alleine eine Hardware, also jetzt nicht irgendwie so eine Appliance in irgendeiner Farbe von irgendeiner Firma, ich stecke an beiden Seiten irgendwie ein Netzwerkkabel rein und dann ist es irgendwie eine Firewall, die mir irgendwie was sicher macht. So sollte man das Wort Firewall an sich nicht betrachten, sondern eigentlich ist es Firewall, wenn ich es genau nehme, ein organisatorisches und technisches Konzept, mit dem ich zwei Netzbereiche trennen kann und was dazugehört, auf jeden Fall, dass das korrekt umgesetzt werden muss, das Konzept und, ganz, ganz wichtig, hätte ich vielleicht eigentlich nochmal in Fett schreiben sollen, dessen dauerhafte Pflege. Das heißt, ich muss Sicherheit immer so betrachten, Sicherheit ist nie irgendwie sowas, ich kaufe irgendwas, installiere das oder ich habe halt irgendwie so eine Appliance, stecke da zwei Netzwerkkarten rein, dann sage ich, okay, das war jetzt meine Firewall, schmeiß das in den Keller und kümmere mich nie wieder drum, sondern Sicherheit ist eigentlich immer etwas, wo ich sage, okay, das muss ich dauerhaft überwachen, das muss ich dauerhaft patchen, da muss ich auf jeden Fall noch einrechnen, dass da irgendwie Zeit investiert werden muss. Was ist die typische Umsetzung, wenn man von einer Firewall spricht, die ich jetzt hier nicht besprechen würde? Also typische Umsetzung sind hier zwei Paketfilter. Ich habe hier unten mal so ein Bild hingestellt, wie es sein könnte, wenn ich jetzt irgendwie ein Firmennetz schützen möchte. Ich habe also hier mein Firmennetz. Ich habe auf dieser Seite irgendwie ein nicht vertrauenswürdiges Netz, das Internet. Ich habe hier einen ersten Paketfilter. Ich habe hier einen zweiten Paketfilter. Was ein Paketfilter ist, sage ich gleich nochmal. Ich habe dazwischen eine Zone, die man, oder so ein sogenanntes Grenznetz oder eine demilitarisierte Zone, wo ich ein paar Services reinstelle, die von außen und von innen erreichbar sein sollen, und auch so eine Art Pufferzone, damit die Leute von dem nicht vertrauenswürdigen Netz nicht gleich in mein lokales Netz kommen. Und ich habe vielleicht irgendwelche Proxys noch in diesem Bereich. Das ist so ein typischer Aufbau, wie ich eine Firewall vielleicht für eine Firma aufbauen möchte. Das ist natürlich nichts, was ich mir als Endanwender auf meinem Rechner irgendwie installieren möchte. Also zwei Paketfilter und irgendwie ganz viele Proxys und irgendwie ein Grenznetz könnte ich weiß auch, über irgendwelche virtuellen Server auch auf meinem Rechner installieren. Ob das dann wirklich Sinn macht und vor allen Dingen, ob ich das dann pflegen möchte, sei mal dahingestellt. Also typischerweise Desktop-Firewall ist, ich habe meinen Endbenutzerrechner, das ist hier mein Laptop, da ist irgendwie ein Paketfilter drauf, der filtert mir irgendwie sowas, und das ist jetzt meine Desktop-Firewalls. Und nur mit diesen Firewalls möchte ich mich jetzt hier beschäftigen. Ich hatte es gerade schon erwähnt, einmal das Wort Paketfilter und einmal das Wort Proxy. Vielleicht nochmal ganz kurz, was macht ein Paketfilter? So gut wie alle Leute sollten schon mal vom ISO-OSI-Netzwerkmodell gehört haben. Das heißt, man teilt einfach irgendwie Netzwerkkommunikation in 7 verschiedene Schichten ein. Und dann kann man sagen, okay, wenn ich über bestimmte Verfahren spreche, bis in welche Schicht greifen da Kontrollmechanismen zum Beispiel ein. Paketfilter, die schauen sich Netzwerkpakete an. Und zwar schauen die sich das hier an, einmal vom physikalischen Layer, Data Link Layer in Network Layer. Das ist so die Schicht, wo IP stattfindet, also sowas wie Absenderadressen und Zieladressen. Und die schauen sich noch an den Transportlayer, das ist sowas wie TCP, UDP und solche Sachen, wo es dann, ich sag mal, ganz einfach um Ports oder sowas geht. Weiter guckt ein normaler Paketfilter, und übliche Desktop-Firewalls bei Linux sind reine Paketfilter, weiter gucken die nicht, also normalerweise nicht in das Paket rein. Also wenn ich über Paketfilter spreche, heißt das, die Dinger gucken sich zwar die Verwaltungsdaten des Netzwerkpaketes an, also wohin, woher, aber die gucken nicht in den eigentlichen Payload, die gucken nicht in den Content des Paketes. Also es ist vom Paketfilter nicht möglich, zum Beispiel aktive Inhalte irgendwie aus den Paketen rauszufischen. Das ist dann ganz wichtig, dass man das vielleicht weiß, wonach verwerfen irgendwelche, oder wonach filtern diese Dinger was. Also ich sagte ja schon, IP, Ziel- und Quelladresse, der Protokolltyp, welche Protokolle möchte ich überhaupt zulassen. Dann bestimmte Ports, bestimmte ICMP-Typen. Ich kann sagen, okay, nehme ich überhaupt fragmentierte Pakete an? Muss die Verbindung einen bestimmten Zustand haben, damit sie meinen Filter passieren kann, und das und so weiter und so fort. Das sind Entscheidungen, die ich auf Paketfilter-Ebene treffe. Im Vergleich dazu Proxys. Es gibt Firewalls hauptsächlich unter Windows. Normalerweise stelle ich diese Frage immer. Hier habe ich mich zumindest nicht am Anfang nicht getraut, weil wahrscheinlich wird sich eh keiner outen. Wer setzt Personal Firewalls unter Windows auf seinem Heimbenutzer-PC ein? Das ist ja schon gut. Ich habe jetzt gedacht, jetzt traut sich keiner irgendwie die Hand zu heben und sagen, oh Gott, ich bin Windows-User und ich habe dann auch noch irgendwie eine Personal Firewall drauf. Aber es sind ja doch einige. Eine typische Windows Personal Firewall, die ist mehr als ein reiner Paketfilter. Die gucken dann also noch die können dann auch noch in den Payload reingucken und können dann ein paar erweiterte Filtermechanismen, die kann ich da aktivieren, und ich kann dann auch nach Content filtern. Wie sieht das Ganze auf einem Netzwerkmodell aus? Im Prinzip schauen sich die Proxys, also das ist dann zusätzlich zum Paketfilter, gehen die halt über das Layer 4 hinaus und gucken sich praktisch das ganze Paket an. Die gucken also wirklich rein, was ist da drin, versuchen zu verstehen, was wird da abgefragt, versuchen zum Beispiel, erkennen zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie jemand ein HTTP-GET macht, dass das ein GET ist, und dass da jetzt irgendwie, wenn jemand irgendwas abfragt, üblicherweise dann noch irgendeine Antwort kommt, die irgendetwas liefert, was ich da angefragt habe, und die versuchen sowas zu verstehen und darin vielleicht irgendwelche Gefährdungen noch aufzudecken. Normalerweise, zumindest unter Linux, habe ich das bei einer typischen Desktop-Firewall nicht. Und einen eigenen Proxy aufsetzen, ich weiß nicht, wer einen Linux-Rechner, also sein Linux-Endgerät, an dem er wirklich arbeitet, wer da vielleicht noch einen Proxy aufgesetzt hat, um damit im Internet zu arbeiten. Gibt es da Leute, die das gemacht haben? Ja, also keiner, doch einer da oben, aber würde ich sagen, ist eher ja, die Minderzahl der Leute. Wenn man über Paketfilter, über Firewalls, also nochmal unter Linux, zumindest ist das, was die Distributionen mitbringen, die Firewalls in Anführungsstriche, die nennen sich alle Firewalls, sind aber eigentlich Paketfilter, basieren natürlich auf dem Netfilter-Framework im Kernel. Das Netfilter-Framework, also Netfilter ist der Teil, der im Kernel abläuft. Und diesen Teil sage ich mit dem Befehl IP-Tables, was er denn überhaupt filtern soll. Also diese Kombination Netfilter-IP-Tables ist die, die unter Linux dafür eingesetzt wird, fürs Paketfiltern. Ganz einfach gesagt, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, ich habe hier irgendwie der große File, das bedeutet, hier kommen die Pakete irgendwie an meinen Rechner rein, dann kann damit noch irgendwas gemacht werden, dann wird geschaut, okay, ist das Paket, was ich kriege als Rechner, ist es für mich? Dann wird entschieden, okay, wenn das Paket für mich ist, dann werfe ich das an irgendwelche lokalen Prozesse und lasse sie damit irgendwas machen. Oder ich sehe, okay, ich habe das Paket zwar gekriegt, aber es ist nicht für mich. Ich weiß aber, wo ich es hinwerfen kann. Dann sage ich, okay, wenn ich das als Rechner erlaubt habe, das hat normalerweise kein Endbenutzergerät, sagt, okay, ich mache IP-Forwarding, ich gebe das Paket gleich wieder raus zu einem nächsten Rechner. Das heißt, das einkommende Pakete gehen entweder an die lokalen Prozesse auf dem Rechner oder werden hier weitergeleitet. Oder andersrum ist natürlich, meine lokalen Prozesse können natürlich auch Pakete erzeugen. Diese Pakete, die gehen dann über diesen Weg wieder raus. So, ganz wichtig ist für das Filtern, dass ich 3 ganz große Bereiche habe, für die ich Filterregeln aufstellen kann. Das ist einmal der Input-Bereich, das sind Pakete, die an meinen Rechner, an meine lokal auf dem Rechner befindlichen Prozesse gehen. Dann einmal eine Regelkette, wo ich sagen kann, da schreibe ich jetzt Regeln rein für weitergeleitete Pakete. Das ist normalerweise nicht relevant für ein Endbenutzergerät, weil das nichts hat, wo es Pakete weiterleiten kann. Und natürlich, es gibt eine Regelkette, wo ich Regeln reinschreiben kann. Okay, wenn lokale Prozesse mir Netzwerkpakete erzeugen, dürfen die rausgehen, werden die vielleicht verworfen und so weiter und so fort. Was mache ich also mit lokal erzeugten Paketen? Wichtig ist auch noch vielleicht, wie ich Pakete ablehnen kann. Also ich kann dann so Sachen sagen, bei einem typischen Paketfilter kann ich sagen, okay, ich akzeptiere die Pakete. Das heißt, die folgen einfach weiter diesem Weg. Also wenn es Pakete sind, die in die Inputkette gehen, also hier runter, dann wird hier in dem Filter entschieden, okay, darf durch, das ist üblicherweise accept, dann geht das Paket weiter an den lokalen Prozess. Wenn es nicht durch darf, habe ich 2 Möglichkeiten. Einmal kann ich sagen reject, das ist so ein sogenanntes aktives Ablehnen. Das heißt, ich verwerfe das Paket, sage aber dem Sender des Paketes, dass ich es verworfen habe. Das heißt, wenn mir jetzt irgendwie jemand ein Paket schickt, zum Beispiel will er auf meinem Rechner einen Webserver ansprechen, ich möchte aber nicht, dass der Webserver die Pakete kriegt, kriege ich das Paket, wo angefragt wird, ja hier, ich möchte mit einem Webserver reden, dann werfe ich das Paket weg, sage aber dem Sender, okay, ich habe dein Paket weggeworfen, das heißt, der kriegt dann in seinem Browser ziemlich schnell die Meldung, okay, da kommst du nicht dran, da ist kein Port offen oder irgendwie sowas. Eine andere Möglichkeit ist, ich werfe das Paket einfach weg und mache sonst weiter nichts, teile dem Absender des Paketes nicht mit, dass ich sein Paket weggeworfen habe. Das resultiert üblicherweise darin, dass der Absender, zum Beispiel wenn er wieder mit dem Webbrowser versucht, auf meinen Webserver zu kommen, üblicherweise auf ein Timeout warten muss, weil er nicht weiß, was mit seinem Paket passiert ist. Das könnte ja auch irgendwie aufgrund von Leitungsschäden oder so oder Kollisionen irgendwie verloren gegangen sein. Könnte ja auch sein. Also das sind die Möglichkeiten, die ich da habe. Okay, was sind die Versprechen? Einerseits, was sind die Versprechungen, die vielleicht auf so einer Linux-Distributionsschachtel stehen und was sind vielleicht Versprechungen, die ich mir selber mache, wenn ich sage, okay, ich möchte eine Firewall einsetzen. Einmal idealerweise auf meinem Endgerät möchte ich arbeiten. Da möchte ich nicht 90% meiner Zeit damit verbringen, das irgendwie zu administrieren. Es sei denn, das ist meine Arbeit, dann natürlich vielleicht schon. Aber wenn ich irgendwelche Texte oder Präsentationen tippe, dann will ich üblicherweise, dass wenn ich da eine Firewall aufgesetzt habe, dass die möglichst transparent läuft. Das heißt, ich sage der einmal irgendwelche Regeln und dann macht die den Rest für mich alleine, warnt mich vielleicht noch irgendwie bei bestimmten Vorkommnissen. Wenn ich dann sage, okay, ich kenne irgendwie eine ganz tolle gefährliche Klasse von Angriffen, wenn die gegen mein System gefahren würden, dann möchte ich irgendwie eine Meldung irgendwo in einem Logfile oder bei einem aufpoppenden Fenster oder sonst irgendwie was haben, dann soll die mich vielleicht stören, aber üblicherweise sage ich, ich gebe einer Firewall oder dem Paketfilter einmal die Regeln und dann schützt er mich irgendwie. Also das sollte für mich als Benutzer des Gerätes möglichst transparent sein. Dann verspreche ich mir üblicherweise, das ist zumindest das, was ich mir von einer Desktop-Firewall verspreche, dass die ein- und ausgehenden Verkehr filtert. Darüber hinaus, wie gesagt, Linux verspricht es eigentlich nicht, oder Distributionen versprechen das eigentlich nicht. Das sind aber so Sachen, die viele kommerzielle Firewalls gerade so im Windows-Bereich versprechen, dass die sagen, okay, wir gucken auch in jedes Paket rein und filtern auf Anwendungsebene. Das heißt, ich als Firewall entscheide vielleicht, was ist für dich gefährlicher Content in deinen Paketen und filter die raus oder block die oder mach sonst irgendwas damit. Dann auch ganz lustig ist, steht sogar auf manchen Schachteln drauf, ich habe leider keinen passenden Screenshot auf die Schnelle gefunden. Es gibt sogar Firewalls, die sagen, okay, wir verstecken deinen Rechner im Internet, das heißt, du bist im Internet, aber keiner kann dich sehen. Gibt's auch als Feature. Und dann natürlich Datenschutz, Schutz der Privatsphäre. Wenn ich also irgendwie Daten übertrage, da soll keiner die Verbindung übernehmen können, da soll keiner die Verbindung abhören können oder so. Das sind Anforderungen, die manche sich von der Firewall vielleicht versprechen. Wir werden nachher noch sehen, was davon überhaupt erfüllt wird und was eher nicht. Wie sieht es aus? Wie gesagt, ich habe einfach mal gängige Distributionen genommen. Jetzt bitte nicht schreien. Ich habe nur Fedora Core 3 genommen und SUSE. Und ich weiß, es gibt irgendwie bei Debian und bei Gentoo oder was weiß ich, was nicht noch alles für Linux-Distributionen gibt, auch andere Firewalls. Und bitte auch nicht schreien. Das sind grafische Oberflächen, die ich jetzt hier zeige. Ich weiß, man kann mit IP-Tables auch eigene Firewalls bauen, aber es geht mir nicht um das Selbststricken und Selbstbauen von Firewalls mit IP-Tables, sondern um das, was die Distributionen anbieten und was ein Endbenutzer, also weniger ich, sondern mehr meine Mutter oder mein Chef, benutzen können, wo ich sage, okay, ich gehe da hin, ich klicke euch das zurecht oder ihr klickt euch das zurecht und dann schützt es euch irgendwie. Also es geht nicht um irgendwie mit hinreichend viel Zeit selbst gestrickte Firewalls für meinen Rechner, sondern das zu nutzen, was ist dabei mit den Administrationswerkzeugen, die dabei sind, die ich idealerweise direkt bei der Installation anklicke und auswähle, was möchte ich zulassen und was möchte ich nicht zulassen. Darum geht es mir hier. Also ich weiß, dass man das, hier unten sind dann immer so schöne Sachen wie, hier kann ich andere Ports angeben, dann gibt es bei SUSE gibt es einen Expertenmodus, aber das ist üblicherweise nicht das, was ich vielleicht als Endanwender, zumindest nicht, wenn ich mich mit Sicherheit beschäftige, machen möchte. Also es gibt ja auch Endanwender, viele Leute, die jetzt in so einen Firewall-Vortrag gehen, das sind natürlich Leute, die sich damit schon beschäftigt haben, die wissen, okay, man kann das irgendwie mit der Hand irgendwie besser stricken, aber eine Endanwender-Firewall, die ich nicht selbst stricken, die soll so Leute schützen, deren Hauptfokus ist, mit Linux zu arbeiten, vielleicht lustige Bilder mit GIMP zeichnen. Und die wollen sich üblicherweise nicht mit Firewalls beschäftigen. Also ich habe hier ein typisches Administrationswerkzeug mal aufgezeigt, das ist Fedora Core 3 Firewall. Da kann ich also sagen, okay, hier oben kann ich einstellen, möchte ich überhaupt eine Firewall haben oder nicht. Dann kann ich sagen, okay, auf meinem Rechner, da sollen Dienste laufen, die muss ich vorher bei Installation ausgewählt haben und den muss ich sagen, die muss ich starten. Und hier in der Firewall kann ich sagen, okay, wer von diesen Diensten darf denn mit außen kommunizieren? Also über eine lokale Installation auch mit einem Netz außerhalb meines eigenen Rechners reden.
Und wenn ich jetzt mal wieder vom normalen Nutzer ausgehe, erkennt er das wirklich, weil ich sag mal, die Denkweise ist doch, okay, ich will surfen, also kreuze ich www an, ich will WLAN machen, Casa will ich auch machen, das fehlt mir jetzt schon wieder. Also kommt der normale Nutzer wirklich mit so einem Tester zurecht, dass er das Wichtige sozusagen ankreuzt, oder ist es dann eher so, dass er eher www?
Ja, also ich fasse vielleicht die Frage nochmal für den Stream zusammen. Ich weiß jetzt nicht, wie das technisch ist, ob man Fragen aus dem Publikum hört. Also die Frage war jetzt, ich glaube, für den Stream ist es gar nicht so wichtig, weil man sieht gar nicht auf dem Stream, was ich hier zeige. Die Frage war, ob denn der normale Anwender, wenn er denn so ein Feld hat, wo dann irgendwie www steht oder SSH, was ja eigentlich meint, der Server, der auf deinem Desktop läuft, soll er von außen erreichbar sein, das nicht anklickt, weil er denkt, okay, da steht www, okay, ich möchte surfen oder irgendwie sowas. Okay, dann sage ich mal, man könnte das sicherlich ausführlicher beschreiben. Die Frage ist, wer eine ausführliche Beschreibung bei der Installation wirklich liest. Und üblicherweise, auch wenn meine Mutter vielleicht das Linux-System benutzen würde, wäre sie es wahrscheinlich nicht die es installieren und administrieren würde. Das heißt, wir gehen vielleicht nicht von dem dümmsten anzunehmenden User aus, aber so von dem mittelmäßig begabten Administrator, der seinem dümmsten anzunehmenden Chef oder so Linux auf den Rechner macht. Und ich sag mal, dieser Administrator mit vielleicht rudimentären Kenntnissen, möchte ich das mal nennen, der sollte in der Lage sein zu unterscheiden, sind es Services, die auf meinem Notebook laufen oder sind es Services, die ich benutzen möchte. Aber es stimmt, diese Interfaces sind ja betont einfach gehalten. Da steht jetzt nicht drin, ausgehend, eingehend. Also könnte man vielleicht noch irgendwie besser dokumentieren. Kann man ja mal an Red Hat schreiben. Ja, aber die Frage ist dann, wer liest die Dokumentation, wenn da jetzt irgendwie so ein Hilfefenster ist, was irgendwie 3 Seiten hat, das liest dann üblicherweise auch kaum jemand. Also wie gesagt, das ist einfach nur mal ein Red Hat-Fenster, ganz ähnlich mit ein paar mehr Fenstern sieht es bei SUSE aus. Da habe ich dann auch im Prinzip Webdienste, da steht dann das Wort Dienste dann irgendwie dabei, bei Fedora hieß es irgendwie Trusted Services oder so. Also man könnte daraus schon schließen, dass es Services sind, die ich anbiete. Gut, weiß ich nicht, wer dann so weit denkt. Also hier kann ich auch alles Mögliche anklicken, was ich so erlauben möchte. Und ich habe halt, wie bei der Fedora, auch so einen Expertenmodus. Da kann ich dann wirklich sagen, okay, wenn mein Dienst, den ich anbieten möchte, also ich sag mal, ich möchte irgendwie File-Sharing oder irgendwie anbieten und es geht nicht über den Standardport, kann ich da noch irgendwie diesen Port erlauben, wenn ich das möchte. Okay, was daraus jetzt für Regeln gebaut werden, das zeige ich gleich. Also das waren nur die Interfaces, auch nur von 2 Distributionen. Ich weiß, dass es andere gibt, ich weiß, dass es viel komplexere gibt, aber ich glaube, das sind so die Interfaces, mit denen sich die Masse der Benutzer auseinandersetzt. Was sind denn Angriffsvektoren überhaupt, die einen Endbenutzer-PC gefährden? Einmal sind es natürlich alles das, was ich nach außen anbiete von meinem Rechner, macht natürlich erhöht die Gefährdung meines Rechners. Da habe ich einmal natürlich, wenn das überhaupt schon eine Gefährdung ist, alles das, was ich nach außen kommen lasse, irgendwelche Netzwerkpakete, die nach außen fließen, die geben Informationen darüber ab, was habe ich für eine Plattform, habe ich irgendwie ein Apple oder habe ich eine Sparkstation oder habe ich einen Intel-basierten PC, was läuft da für ein Betriebssystem drauf, in welcher Version, mit welchem Patch-Level und so weiter. Dann, welche Dienste werden angeboten? Läuft da vielleicht jetzt irgendwie ein SSH-Server, wie ich den vielleicht vorhin in den Beispielen freigeschaltet habe, irgendwie ein Webserver und so weiter? Und was für eine Version ist es? Üblicherweise noch wichtig, die Version, weil es gibt im Internet, dann kann man auf den entsprechenden Seiten suchen, Schwachstellen und Exploits, die dann halt bei bestimmten Versionen, bei bestimmten nicht gepatchten Versionen funktionieren. Und da kann ein potenzieller Angreifer relativ unproblematisch herausfinden, was auf meinem Rechner läuft und was er da vielleicht angreifen könnte. Dann natürlich, wenn ich bestimmte ungepatchte Dienste habe, also es ist nicht unbedingt meine Musik, muss ich sagen, und darum stört es mich doch jetzt ein bisschen. Ich versuche einfach mal weiterzureden und hoffe, dass es auf dem Stream irgendwie nicht drauf ist. Vielleicht kann man es ja drunter legen irgendwie später, bevor es auf die Webseiten gestellt wird. Ja, also wenn ich dann natürlich Informationen über die Dienste, die auf meinem Rechner laufen, beschaffen kann, dann finde ich vielleicht auch raus, wie ich den Dienst einfach mal so ausknipsen kann, weil ich weiß, der reagiert auf bestimmte Pakete allergisch. Schicke ich den so ein Paket, zum Beispiel einen Webserver, einen Mailserver, und der Dienst beendet sich einfach. Das heißt, ich kann relativ einfach einen Denial of Service durchführen. Dann natürlich Einbruch ins System selber, irgendwie Daten klauen, Daten kidnappen oder sonst irgendwie was damit machen. Dann natürlich, wenn auf meinem Rechner irgendwelche Programme drauflaufen, die entweder irgendwie Werbung runterladen und dann anzeigen oder irgendwas mitsniffen auf meinem Rechner, die meine Tastatureingaben irgendwie mitprotokollieren oder Passwörter auf dem Netzwerkverkehr rausfiltern und das dann irgendwie nach draußen schicken oder irgendwelche anderen Sachen, dass zum Beispiel also es ging ja eine ganze Zeit durch die Presse, oder das heißt, es geht ja jetzt wieder verstärkt durch die Presse, irgendwelche Botnetze, die man mieten kann, die man zum Beispiel für wenig Geld, kann man Betreibern von Botnetzen sagen, okay, mach doch mal ein Distributed Denial of Service gegen eine Webseite, die haben dann einfach 5000 oder mehr Rechner im Internet, wo dann einfach nur ein kleiner Client draufläuft und wo denen sie dann einfach eine Nachricht schicken, so nach dem Motto, ja, jetzt frag doch mal mit ganz vielen Paketen die und die Webseite ab, und wenn das dann 5000 oder 100.000 Rechner gleichzeitig machen, dann geht dann auch eine Seite mit einer sehr starken Anbindung, wie zum Beispiel Heise, relativ leicht in die Knie, wie man ja in den letzten Monaten gesehen hat. Und solche kleinen Programme könnten natürlich auf meinem Rechner auch irgendwie draufgekommen sein. Und üblicherweise würde ich mir dann vorstellen, okay, so eine Desktop-Firewall, die verhindert, dass solche Clients, wenn sie denn bei mir irgendwie laufen, Daten von außen annehmen oder Daten nach außen verschicken. Also dann natürlich ja, hier irgendwelche Virenwürmer, trojanische Pferde, Rootkits. Ja, dann natürlich muss ich mir überlegen, welche Programme oder welche Protokolle benutze ich zur Kommunikation nach außen. Mit Rootkits. Das hier. Ja, jetzt ohne da jetzt vielleicht zu weit zu, ich weiß gar nicht, ob ich nicht irgendwie vor 2 oder 3 Jahren irgendwas erzählt habe hier über Rootkits. Ein Rootkit, wenn ich in den Rechner einbreche, dann breche ich ja einmal in den Rechner ein, indem ich eine Schwachstelle ausnutze. Und dann möchte ich irgendwas mit dem Rechner machen. Üblicherweise möchte ich ihn öfter mal benutzen. Da ich nicht immer jedes Mal über die Schwachstelle einbrechen möchte, sollte ich mir auf jeden Fall irgendwie eine Hintertür im System installieren. Ich sollte irgendwie dafür sorgen, dass wenn ich irgendwo eingebrochen bin, dass mich der Administrator des Systems nicht gleich entdeckt oder die Dateien, die ich gelesen habe oder anlege, nicht gleich entdeckt. Und ein Rootkit ist, wie der Name sagt, ist irgendwie so ein Werkzeugkasten mit kleinen Administrationstools, die ich einfach auf einen Rechner drauflade, den ich gehackt habe, der mir dann die Möglichkeiten zur Verfügung stellt, an bestimmte Informationen zu kommen, Dateien, die ich anlege, zu verstecken, unentdeckt zu bleiben und eine dauerhafte Hintertür auf dem Rechner installiere. Das ist also dazu wie... ich weiß gar nicht, wer es zum ersten Mal geprägt hat. Im Prinzip, ich breche als Angreifer in einen Rechner ein und habe dann irgendwie eine leere Wohnung. Und dieses Rootkit erlaubt es mir, mich als Hacker, mich administrativ einzurichten. Das heißt, ich lade so ein Rootkit runter und baue mir dann Möbel in meine Wohnung und ein paar Werkzeuge, sodass ich mich ein bisschen heimischer auf diesem Rechner fühle. Das ist ein Rootkit, jetzt mal vereinfacht gesagt. Wie gesagt, unsichere Protokolle. Wenn ich halt Daten nicht verschlüssel, dann... kann jeder, bei dem die Daten dann vorbeikommen, kann dann in die Daten reinkommen. Das heißt, vielleicht möchte ich meine Firewall oder vielleicht möchte ich als Administrator für meinen Benutzer die Firewall so einrichten, dass ich sage, okay, ich erlaube dir einfach nur verschlüsselte Protokolle, zum Beispiel SSH statt Telnet, SCP statt FDP oder irgendwie sowas, damit ich weiß, okay, mein Chef, der macht 20 Jahre Computer, der kennt FDP seit 18 Jahren und ich sage ihm zwar mal, nimm SCP, aber er macht es einfach nicht, er nutzt einfach FDP, das könnte ich dann einfach mit der Firewall verhindern, indem ich sage, okay, ich sperre einfach FDP-Ports, oder ich lasse sie einfach nicht nach draußen. Und das ist hier dick geschrieben, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sehen kann, der gefährlichste Angriffsvektor ist natürlich immer auch der Benutzer selber, das heißt, ich habe da überhaupt nichts davon, wenn ich sehr, sehr viel Geld in eine unglaublich oder sehr, sehr viel Geld oder sehr, sehr viel Zeit in einen unglaublich tollen Paketfilter investiere und dann meinem Benutzer sage, okay, da läuft jetzt irgendwie eine Firewall, das wiegt den dann so ein bisschen in trügerischere Sicherheit. Das heißt, wenn ich dahinter Benutzer habe und Endbenutzer, die dann trotzdem gehirnlobotomiert auf alles klicken, was irgendwie blinkt oder sich bewegt oder irgendwie sowas, dann hilft mir, wie wir gleich noch sehen werden, dann hilft mir also das beste Paketfilter-Skript hilft mir einfach nicht. Also wenn mein Benutzer einfach alles irgendwie installiert und sei es auch nur unter normalen Benutzerrechten oder alles ausführt, auch unter Linux, dann habe ich relativ schnell gelitten, auch mit dem besten Sicherheitskonzept. Okay, wie ist das mit extern angebotenen Diensten? Wie kann ich damit umgehen auf meinem Arbeitsplatzrechner? Erstmal kann ich natürlich sagen, okay, ich blocke einfach alle Ports nach außen, das heißt, ich kann gar keine Dienste anbieten. Ich benutze also meinen Paketfilter, um alle Dienste, die aus dem ausgehenden Interface lauschen, um die zu blocken. Da kann ich mir natürlich gleich die Frage stellen, wenn ich Dienste anbiete, die auf dem externen Interface lauschen, warum tue ich das überhaupt? Wenn ich nicht möchte, dass sich jemand damit verbindet, und das möchte ich nicht, wenn ich das mit dem Paketfilter verhindere, dann heißt das, ich möchte gar keine Dienste nach außen anbieten. Also ein Webserver läuft, aber offenbar möchte ich nicht nach außen anbieten. Dann kann ich den Dienst gleich richtig konfigurieren, und zwar, okay, ich möchte ihn zwar lokal benutzen, das heißt, er soll auf dem Loopback-Interface lauschen und nicht auf dem externen Interface. Das heißt also, ich finde es besser, die Dienste gleich richtig zu konfigurieren. Ich weiß, das ist nicht immer einfach bei allen Diensten, bei manchen Diensten Gerüchte halber auch unmöglich, da möchte ich mich aber nicht zu weit aus dem Fenster legen. Aber üblicherweise, wenn ich nicht möchte, dass ein Dienst nach außen irgendwie horcht, dann installiere ich ihn erst gar nicht oder lasse ihn einfach gar nicht laufen. Oder ich konfiguriere ihn so, dass halt nur intern lauscht. Also ein typisches Beispiel, ich habe jetzt einfach mal auf meinem Notebook ein paar Prozesse gestartet, irgendwie NessusD, dann kann ich hier mit NetStat, mit dem Befehl, kann ich mir anzeigen lassen, okay, der lauscht auf allen Interfaces, also dieser Stern hier heißt, der Dienst lauscht auf allen verfügbaren Interfaces auf dem entsprechenden Port und wer darf sich verbinden? Jeder beliebige Port mit jeder beliebigen Absender-IP. Das kann ich mir mit NetStat angucken. Ein Dienst, der anders konfiguriert ist, der nur zum Beispiel auf dem Loopback-Interface lauscht, ist Sendmail hier in diesem Falle. Hier steht zwar jetzt irgendwie ein Name, von meinem Notebook drin. Das ist aber eigentlich eine interne IP-Adresse, das heißt, dieser Dienst lauscht nur intern. Da kann ich also, könnte ich den, die Firewall weglassen und trotzdem könnte sich keiner von außen auf dem Port, auf dem SMTP-Port 25 verbinden und mit meinem Dienst reden. Weil ich ihn so konfiguriert habe, dass er auf der Netzwerkkarte, mit dem ich den Rechner hier vielleicht ans Chemnitzer Studentennetz angeschlossen habe, da lauscht der Dienst halt einfach gar nicht. Okay, wie gesagt, kann ich dann entsprechend anzeigen und dann entsprechend konfigurieren. Eine Geschichte ist immer, wenn ich externe Dienste überwache, ist immer sehr schwierig. Also es waren ja dann doch irgendwie so knapp 20 Leute, die auch Windows mit entsprechenden Personal Firewalls einsetzen. Ich weiß nicht, wie viele davon diese nervigen Pop-ups kennen. So nach dem Motto, gerade eben wurde ein Angriff auf ihren Rechner verhindert. Das gibt dann so nette Sachen, so ähnlich wie Firefox oder Mozilla, wo dann so in der unteren rechten Ecke so ein Ding hochkommt, einmal kurz aufpoppt, so, du hast jetzt neue Mail und dann wieder verschwindet. Gibt es bei den Firewalls auch, wenn es nicht ganz, ganz schlecht ist, das direkt mitten auf dem Bildschirm aufpoppen und mich dann vielleicht extremst an der Arbeit hindern. Übrigens eine super nette Sache, um Denial of Service durchzuführen. Wenn ich da bei dem Benutzer 100 Pop-ups aufgehen lasse pro Minute oder so, dann kann er nicht mehr wirklich effektiv arbeiten. Geht bei einigen Firewalls übrigens sehr gut. Gehen dann so kleine Fenster auf und sagen dann, ja, in der letzten Minute wurden schon wieder 10 gefährliche Angriffe auf Ihren Rechner verhindert. Das sind üblicherweise irgendwelche Pakete bei Ports, die ich nicht geöffnet habe oder wo ich sage, ah, da habe ich nichts, filter die mal raus. Sehr oft sind das, gerade wenn ich mich im dynamischen Adressraum bewege, also irgendwie, was weiß ich, über die Telekom oder so, über DSL drin bin, da kriege ich ja eine IP-Adresse zugewiesen, die hatte ja natürlich jemand vor mir. Und wenn der File-Sharing betrieben hat, sich dann ausgeloggt hat und ich als nächster die IP-Adresse geerbt habe, dann kommen natürlich erstmal alle File-Sharing-Clients an und fragen bei meiner IP-Adresse nach, ob ich nicht auch irgendwas anbiete. Das ist natürlich kein wirklich gemeiner Angriff, irgendwie das jetzt sagt, jemand möchte jetzt wirklich meinen Rechner hacken, wird aber dann so angezeigt und ist auch für das Marketing und die PR, wir haben ja gestern die Möglichkeit gehabt, in dem Vortrag etwas über Marketing und PR zu lernen, für die Leute, die da waren, ist natürlich eine sehr, sehr gute Sache, wenn der Benutzer glaubt, oh Gott, die Firewall, die habe ich jetzt eine Stunde in Betrieb und sie hat schon 200 Hacker von meinem Rechner ferngehalten. Ist vielleicht ein gutes Verkaufsargument. Ja, es ist halt immer sehr, sehr schwierig zu entscheiden, okay, was ist ein wirklicher Angriff, was ist kein wirklicher Angriff, was auch relativ schwierig ist, das hab ich zumindest bei noch keiner Linux, bei noch keinem Linux-Paketfilter oder bei noch keiner Linux-Firewall gesehen, sind automatische Reaktionen, zumindest nicht default eingestellt, so nach dem Motto, also nicht automatische Reaktionen, ich greife den, von dem ich denke, er hat mich angegriffen, selber an, sondern so Sachen wie, okay, ich habe eine IP-Adresse gekriegt, ich habe verdächtige Pakete von einer IP-Adresse bekommen und ich glaube, dass es ein Angriff ist, jetzt blockiere ich die IP-Adresse erstmal. Was man ja erstmal, wenn man nur kurz drüber nachdenkt, wo man sagt, wenn mich jemand von einer IP-Adresse aus scannt oder angreift oder so, dann sage ich, okay, mit dem will ich nichts zu tun haben, ich blocke das aber. Wenn man dann vielleicht 2 oder 3 Sekunden länger drüber nachdenkt, dann weiß man natürlich, IP-Adressen sind spoofbar und wenn jemand das zum Beispiel mit der IP-Adresse von meinem DNS-Server macht oder von meinen DNS-Servern, das heißt, er startet irgendwie Nmap und sagt als Absenderadresse unter anderem dann auch meine DNS-Adressen und schickt es dahin und meine Firewall ist so konfiguriert, dass sie dann sagt, okay, da kam irgendwie ein Portscan oder irgendwie ein Angriff, ich block mal die IP-Adresse, dann schreibt die da rein, ja, mal wieder 2 Angriffe, 3 Angriffe erfolgreich abgewendet, ich habe die IP-Adresse mal geblockt. Das wird mich dann aber spätestens nerven, wenn ich mal wieder eine Webseite auflösen möchte, wenn ich also irgendwie in meinen Browser gehe und möchte, was weiß ich, heise.de oder chemnitzerlinuxtage.de mir angucken und eine DNS-Anfrage machen. Wenn dann meine beiden oder meine 3 oder 4 DNS-Server, die ich annehme, wenn die geblockt sind, hindert mich das auch ein bisschen am Arbeiten. Wer sich mal wirklich interessiert und wer mal wirklich so ein bisschen teilhaben möchte am Windows-Firewall-Bashing, den kann ich nur empfehlen, mal ins Internet zu gehen und dann mal beim Chaos Computer Club Ulm auf die Webseiten zu gehen. Die haben da mal mitgeschnitten, mal so einen kleinen Test, wie man Windows Firewalls überlisten kann, wie sinnlos die eigentlich ist. Da kann man sich so ein schönes 1,5-stündiges Video runterladen und sich da mal angucken, weil das ist ein sehr netter Zeitvertreib. Also wenn mal 1,5 Stunden Zeit in der Bahn hat oder so auf dem Heimweg, der kann sich das jetzt, ich sollte vielleicht jetzt nicht so laut schreien, weil jetzt fangen jetzt irgendwie 30 Leute an, das per WLAN irgendwie runterzuladen. Das sind dann auch irgendwie 80 MB oder so, aber die 1,5 Stunden sind dann wirklich ganz gut investiert, wenn man mal sehen will, wie schlecht Windows Firewalls sind, wenn man es nicht eh schon gewusst hat. Also das war ausgehender Verkehr. Eingehender Verkehr, es ist ja, wie ich gerade gesagt habe, wenn ich jetzt irgendwie denke, okay, irgendwie könnten es Prozesse auf meinen Rechner geschafft haben, weil der Benutzer die irgendwie installiert hat, weil die durch irgendwelche Schwachstellen irgendwie auf mein System gekommen sind. Aber selbst wenn da irgendwas läuft, von dem ich nicht genau sicher bin, kommuniziert das nach außen, sollte meine Firewall das irgendwie verhindern. Jetzt ist das Problem, dass ich erstmal gucken muss, verhindert meine Firewall das überhaupt? Mein Paketfilter, gibt es überhaupt die entsprechenden Regeln? Und ist das überhaupt möglich? Darum mal ganz einfacher Test. Ich habe hier mal, also IP-Tables, wer kennt, ja okay, ich könnte jetzt fragen, wer kennt IP-Tables nicht, aber ich hätte eh keine Zeit, das dann zu erklären. Da lasse ich die Frage gleich mal weg. Also ich habe jetzt mal einfach einen Versuch gemacht. IP-Tables ist halt der Befehl, der Regeln in den Linux-Kernel oder Regeln für den Linux-Kernel vorgibt und der Kernel filtert dann Pakete entsprechend mit diesem Netfilter-Framework, wie ich am Anfang gesagt habe, entsprechend aus. Ich habe jetzt mal die Paketfilter abgeschaltet. Das heißt, Standard für Input ist Accept, das heißt, und hier drunter stehen, also hier steht dann Kette, das ist alles, alle Pakete, die reinkommen in meinen Rechner, Accept. Das heißt, wenn hier drunter keine Regeln mehr stehen und darunter stehen keine Regeln mehr, dann darf das Paket durch. Jetzt mal einfach gesagt, das gleiche gibt es für Forward auch und für Output auch, also diese drei Ketten, die ich vorhin kurz vorgestellt habe. Und dann habe ich jetzt einfach mal mein Notebook von einem anderen Rechner aus angepingt und habe mir mit einem Network-Sniffer mit TCP-Dump angeguckt, ob ich die Pakete sehe. Und was wir hier sehen, ich sehe eingehende ICMP-Pakete und ich sehe, wie mein Rechner hier antwortet. Also das ist normal, weil wenn die Firewall aus ist, der Paketfilter aus ist und mein Rechner wird angepingt, dann sehe ich die Pakete, die reingehen. Und ich sehe die Pakete, die rausgehen. So, wenn ich jetzt aber sage, okay, dieses ganze blöde Gepinge, oder ist ja auch nur ein Beispiel, jedes andere beliebige Protokoll, das möchte ich jetzt blocken. Und zwar möchte ich sagen, okay, ich sage jetzt Input, da lasse ich gar nichts mehr rein. Ich droppe einfach alles, nur so als Versuch. Sehe ich die Pakete dann immer noch oder sehe ich die Pakete dann nicht mehr? Und der Witz dabei ist, ich habe jetzt praktisch alles auf Drop gestellt, also alle Pakete, die irgendwie reinkommen, raus wollen und so weiter, die werden von meinem Rechner gedroppt. Das heißt, wenn ich das mal so kurz durchdenke, dann sollte ich eigentlich sagen, okay, wenn jetzt alle Pakete auf meinem Rechner gedroppt werden, die reinkommen, dann sollte ein Paketsniffer die ja gar nicht kriegen. Was ich aber sehe, ist, wenn ich das wieder mache, also alle Regeln auf Drop, das heißt Pakete einfach wegwerfen, wenn ich den Rechner dann wieder anpinge und mit einem Sniffer TCP-Dump hier wieder mithöre, sehe ich, ich kann die Pakete trotzdem sehen, auch wenn ich sie eigentlich wegwerfe. Was sich geändert hat, das sehe ich ja, es gehen keine Antwortpakete mehr raus. Ich kriege zwar Pakete, also die eingehenden Pakete sehe ich mit meinem Sniffer, aber die ausgehenden Pakete sehe ich nicht mehr. Und das, also TCP-Dump ist jetzt kein besonders magisches Programm, was jetzt irgendwelche ganz komischen Sachen macht. Wenn ich andere Programme habe, die die entsprechende Rechte haben, können die natürlich auch eingehende Pakete sehen, obwohl ich sie wegwerfe. Woran liegt das? Hier habe ich mir erlaubt, eine Folie aus dem Snort-Vortrag von dem Edin Nistarevic zu klauen. Der hatte das so schön schon gezeichnet. Da habe ich gesagt, okay, bevor ich das auch noch zeichne und ich bin kein so ein begabter Zeichner, klaue ich das einfach mal. Wenn Pakete hier von meinem Netzwerk kommen, gehen Sie ja erstmal irgendwie an die Netzwerkkarte und an den Gerätetreiber. Und was der Gerätetreiber macht, und zwar bevor er die Pakete an den Protokollstack abgibt, und hier ist auch das, wo der Paketfilter arbeitet, kopiert er die Pakete in den Berkeley Packet Filter und gibt die dann über Umwege, die uns jetzt hier nicht weiter interessieren sollen, an zum Beispiel Netzwerksniffer ab, wie TCP-Dump. Und anstelle von TCP-Dump oder dem netzwerkbasierten Einbußerkennungssystem Snort können natürlich auch beliebige andere Programme, auch Schadprogramme stehen. Das heißt, wenn irgendwas auf meinem Rechner läuft, was entsprechende Root-Rechte hat, kann ich selbst, wenn ich mit IP-Tables sage, okay, die Pakete sollen eigentlich gedroppt werden, nicht verhindern, dass bestimmte Programme die Daten trotzdem mitlesen können. Einfach weil es noch einen anderen Weg gibt und man hier an dem Protokollstack vorbeikommt. Darum üblicherweise sagt man auch, wenn man eine Firewall, jetzt, das macht man als Heimanwender normalerweise nicht, aber für ein Firmennetz, dass man einen Paketfilter, eine Firewall, auf einen eigenen Rechner installiert, weil dann kommen die Pakete natürlich nicht mehr bei der Schadsoftware an, die auf meinem Rechner läuft. Wenn ich also einen eigenen Rechner habe, der die Pakete vorher richtig filtert, kommen sie über das Netzwerkinterface nicht mehr bei meinem Rechner an. Aber vom Konzept her ist es nicht möglich, einem Prozess, der Root-Rechte hat, zu verwehren, die einigen Pakete zu lesen, zumindest nicht über den Paketfilter. Gut, das ist eigentlich, jetzt kann man sagen, okay, das ist eine riesige, schäbige Designlücke oder so oder ein Sicherheitsloch. Die andere Sache ist, wenn ich Root-Rechte habe, hindert mich auch wenig daran, den Paketfilter einfach auszuschalten. Das geht dann natürlich auch, aber vom Konzept ist es... Ah, ich kriege eine Uhr. Okay, vom Konzept vom Konzept her ist es so, dass ich das nicht verhindern kann. Das heißt, da wird mir auch ein Paketfilter nicht wirklich helfen. So, das war also eingehender Verkehr. Können Prozesse den lesen? Kann ich den irgendwie ausfüllen? Jetzt ausgehender Verkehr. Ich habe mir jetzt einfach mal diese zwei Desktop-Firewalls angeguckt von SUSE und Fedora und habe einfach mal geschaut, ob die überhaupt ausgehenden Verkehr beschränken, und das tun sie nicht. Außer die SUSE filtert ein bisschen ICMP raus, aber üblicherweise ausgehende Pakete werden nicht beschränkt. Das ist natürlich von der Bequemlichkeit her, und ein typischer Distributor, der seine Linux-Distribution an Endanwender verkauft, der möchte natürlich, dass Leute sich das installieren und dass es dann irgendwie funktioniert. Wenn der sagt, okay, ich blocke erstmal alle ausgehenden Ports und der Benutzer kann erst arbeiten, wenn er die Ports dann einzeln freischaltet. Das ist ja ein bisschen trickreich, also ausgehende Ports, da weiß ich vielleicht als Benutzer gar nicht, ich benutze zwar täglich meinen Mail-Client oder meinen Webbrowser und was weiß ich nur alles, meinen IRC-Client oder so, ich weiß aber vielleicht gar nicht, welche Protokolle das sind. Und wenn ich die erst freischalten muss, dann kostet mich das zumindest ein bisschen Arbeit. Darum haben sich die Leute gedacht, okay, wir filtern einfach nichts Ausgehendes. Also Stichwort Bequemlichkeit vor Sicherheit ist die gleiche Sache, warum zum Beispiel WLAN-Access-Point-Vertreiber sagen, okay, ich habe hier den WLAN-Access-Point und ich stelle euch ein, offener Zugriff, keine Webverschlüsselung, und liefere den einfach aus, weil ich dann einfach Strom einstecken kann. Ich gehe dann an mein Windows-Notebook und sage da verbinden mit irgendeinem Netzwerk, Default-Name, und dann läuft es irgendwie. Das ist zwar vom sicherheitstechnischen Aspekt ist das total mies, aber es funktioniert halt. Und so ähnlich ist das mit den Paketfiltern auch. Also jetzt ohne da zu drauf einzugehen, einfach mal hier die Regeln von einer Fedora. Also man sieht hier Output, da ist in der Kette, da ist Default Policy Accept, und es ist überhaupt keine Regel drin. Das heißt, alle ausgehenden Pakete, die werden einfach per se einfach rausgelassen. Bei der SUSE ist das ein bisschen komplexer. Die SUSE Firewall legt hier ein paar mehr Standardregeln ab. Man sieht hier an dem Slider hier hinten, dass ich ein paar Regeln abgeschnitten habe, also die wichtigen Output-Regeln sind hier drin. Muss man jetzt nicht auch alles verstehen, aber im Prinzip werden hier auch alle Pakete, die akzeptiert, die auch eine von neue Verbindung aufmachen. Das heißt, die herkömmlichen Firewalls, die ich irgendwie bei der Installation des Betriebssystems anklicken kann, die filtern nichts Ausgehendes. Was von der Bequemlichkeit her wirklich Sinn macht, vom Sicherheitsaspekt, wenn ich sage, okay, selbst wenn da irgendwelche Schadsoftware auf meinem Rechner ist, kann die nicht kommunizieren. Also da von diesem Gedanken kann ich mich vielleicht verabschieden. Ja, kommen wir zu der Geschichte, wie kann ich irgendwie meinen Rechner verstecken oder kann ich den irgendwie schützen vor irgendwelchen Leuten, die dann irgendwie scannen. NMAP, wer kennt NMAP? Ja, so ziemlich viele. Wer es jetzt nicht kennt, fragt seinen Nebenmann möglichst leise. Oder wer Matrix gesehen hat, ich habe mir mal so ein Bild von Fjodors NMAP-Seite geklaut, also wer Matrix gesehen hat, damit kann man dann auch irgendwelche Software, auch in der Zukunft Software mit irgendwelchen Kernkraftwerken scannen und da Sicherheitslücken reinkriegen und die dann lahmlegen. Also es ist ein nettes Programm, was ich im Prinzip dafür benutzen kann, um zu sehen, welche Ports sind auf irgendeinem Rechner frei und vielleicht welche Dienste laufen dahinter. NMAP-Option, wenn ich NMAP ohne irgendwelche Optionen aufrufe, gibt es mir eine ganze Liste von Funktionen an, die uns jetzt hier mal nicht interessieren sollen. Ich habe halt einfach, wichtig ist einfach nur, ich habe verschiedene Möglichkeiten rauszufinden, ob einem auf einem Rechner bestimmte Ports offen sind und was vielleicht dahinter steckt. Was ist ein Scan oder was gibt es für verschiedene Scan-Möglichkeiten? Also es gibt, also ich habe einen Vortrag, da erkläre ich 20 verschiedene, aber ich habe hier einfach mal ganz wichtige rausgesucht und auch nur ganz kurz. Es gibt einmal einen sogenannten TCP-Connect-Scan. Der nimmt ganz einfach den Drei-Wege-Handshake, den ich bei TCP vor dem Aufbau einer Verbindung immer mache. TCP ist ja ein verbindungsorientiertes Protokoll. Das heißt, ich frage irgendwo an, schicke dann ein SYN-Paket hin und sage, hey, ich möchte mit dir kommunizieren. Ich als Client, der Server, schickt mir ein SYN-Eck zurück und dann schicke ich nochmal ein Eck zurück. Das heißt, ich habe so einen Drei-Wege-Handshake gemacht und dann steht die Verbindung. Ein Scan-Versuch, den ich machen konnte, eine Methode ist, ich führe genau diesen Drei-Wege-Handshake aus und wenn der erfolgreich durchläuft, dann ist da ein Port offen. Das Ding ist relativ leicht zu implementieren, weil das genau die Funktionalität ist, die mir der Stack zur Verfügung stellt, weil ich praktisch den Stack dann benutze, so wie er vorgesehen ist, ihn zu benutzen, brauche ich keine Root-Rechte. Der ist sehr, sehr schnell und falsch-positive Meldungen gibt es eigentlich im Prinzip keine, weil wenn ich einen Drei-Wege-Handshake durchführen kann, dann hört er auf dem Port auch irgendwas. Ein anderer Scan ist der sogenannte SYN-Scan, der ist jetzt hier drin, weil es Default ist, wenn ich NMAP aufrufe und ich Root-Rechte habe. Im Prinzip ist es so ähnlich wie der Drei-Wege-Handshake, zumindest die ersten beiden Pakete sind so, sind gleich, ich schicke einen SYN hin zum Server, ich kriege einen SYN-Egg zurück, dann schicke ich aber statt einem Egg von meiner Seite, schicke ich dann sofort ein Reset hin, das heißt, die Verbindung wird direkt wieder eingerissen, bevor sie eigentlich vollständig aufgebaut ist, darum half open. Der Vorteil ist so ein bisschen, dass ein Dienst, mit dem ich mich auf diese Art verbinde, üblicherweise erst was in seine Log-Datei schreibt, wenn die Verbindung vollständig aufgebaut wurde. Da ich die Verbindung hier abbreche, nie über das halboffene Stadion hinauskomme, wird auch nichts gelockt. Es sind Root-Rechte nötig, weil das halt an einem normalen Verhalten des TCP-IP-Stacks vorbei programmiert werden muss. Vielleicht noch dazu, das waren jetzt zwei verschiedene Arten, zu gucken, ob bestimmte TCP-Ports offen sind. UDP kann ich das natürlich genauso machen. UDP auch ein Protokoll, was Ports hat. UDP ist aber nicht verbindungsorientiert, baut also nicht eine Verbindung erstmal auf, bevor es Daten austauscht. Und UDP ist so, ich habe Daten, ich packe die in ein Paket, mache da irgendwelche Metadaten drum, also die Header, dann werfe ich das raus und dann sagt UDP, mir völlig egal, was mit dem Paket passiert, es ist weg, kümmere ich mich nicht mehr. Falls Pakete da verloren gehen, muss die Applikation sich kümmern. TCP mit dem Acknowledge-Modell, also das kriegt dann für jedes geschriebene Paket im einfachsten Falle eine Antwort zurück, wo dann der Empfänger sagt, ja, das Paket ist auch wirklich bei mir angekommen. Ansonsten, wenn eine ganze Zeit lang die Antwort ausbleibt, schickt TCP das Paket nochmal neu. UDP macht das nicht. Einfach Daten einpacken, rauswerfen, fertig. Und der Rest muss die Applikation machen. Aber auch da gibt es Ports und auch da kann ich die Ports scannen. Ich schicke ein UDP-Paket an einen bestimmten Port. Wenn der Port geschlossen ist, kriege ich eine ICMP-Fehlermeldung zurück oder das Paket wird verworfen, wenn der Port offen ist. Das ganze Ding ist vergleichsweise langsam. Ich weiß nicht, also fast alle Leute oder mindestens die Hälfte der Leute hier kannte Nmap. Ich weiß nicht, ob alle damit auch schon mal Rechner gescannt haben, die eine Firewall anhatten oder halt mal verglichen haben, was passiert, wenn ich die Firewall aushabe, was passiert, wenn ich die Firewall bzw. den Paketfilter anhabe, wie verhält sich das? Wenn man das mal gemacht hat, dann wird man relativ schnell rausfinden, dass UDP-Scans im Vergleich zu TCP-Scans relativ langsam sind, weil sie auf ICMP-Paketen basieren und ICMP-Pakete sind von den meisten Rechnern limitiert, weil da gab es in der Vergangenheit eine ganze Menge Möglichkeiten, irgendwie die Bandbreite eines Rechners zu belegen über ICMP-Pakete. Das geht auch anders, aber ICMP-Pakete war zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Dann gibt es bestimmte Fehlerfälle, wo einfach ICMP-Meldungen zuhauf erzeugt werden und da macht es schon Sinn, wenn das Betriebssystem vielleicht sagt, okay, mehr als eine bestimmte Anzahl von ICMP-Paketen pro Sekunde darfst du gar nicht rausschicken, den Rest blockiere ich einfach mal. Und so ein Scanner, so ein typischerweise so ein Nmap-Scanner, der sagt, ich habe hier 1600 Ports, die ich ganz gerne testen möchte und schicke dann, ich will nicht sagen beliebig schnell, aber schon innerhalb von 10 Sekunden 1600 Pakete an die entsprechenden Ports und sammelt die Antworten ein. Und im Falle eines UDP-Scans wird es dann heißen, dass halt entsprechende Menge an ICMP-Pakete zurückkommen müssen und das ist halt kein normaler Netzwerkverkehr, darum kann ich ganz auf mein Betriebssystem eigentlich sagen, ist eine gute Sache, wenn ich ICMP-Pakete in ihrer Rate irgendwie limitiere. Wie wirkt sich das aus? Ich bin mal von Nmap, von der Kommandozeile auf ein Frontend gewechselt. Das Nmap Frontend macht im Prinzip nichts anderes, außer dass ich hier oben etwas bequemer aussuchen kann, was die Optionen sind. Dafür kann ich dann nicht alle Optionen erreichen, aber die üblichen Script-Kiddies, vor denen ich meinen Rechner im Internet verstecken will, weil gegen was anderes hilft das auch nicht, weil ein versierter Hacker findet meinen Rechner auch, wenn er im Internet hängt, auch wenn ich ihn irgendwie verstecke, habe ich mal angeworfen auf irgendwie Fedora Core 3 ohne Firewall, läuft dann durch, hat irgendwie 30 Sekunden gescannt und hat mir ganz gut das Betriebssystem erraten, hat mir gesagt, okay, hier ist ein SSH-Dienst mit der und der Protokollversion und noch ein anderer Port offen. Wenn ich jetzt die Firewall anschalte und das scanne und mir dann auch noch ein paar mehr Informationen ausgeben kann, also ich kann bei Nmap eine gewisse Geschwätzigkeit einstellen, also ein Verbose-Mode, wenn ich das dann verfolge, dann werde ich sehen, dass der mitnichten in 30 Sekunden fertig ist, sondern ich weiß nicht, 4200 Sekunden scannt oder braucht, bevor der Scan durch ist, kann ja hier mal umrechnen, was das in Stunden sind. Also auf jeden Fall wesentlich länger läuft. Woran liegt das? Die Firewall von Red Hat rejected die Pakete. Also wir hatten ja gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass der Paketfilter Pakete rejected. Und wie macht er das? Er schickt ICMP-Fehlermeldungen zurück. Diese ICMP-Fehlermeldung, die kann ich begrenzen mit dem Rate-Limit unter Linux. Und hier, das gibt noch eine Rate Must, die sagt, okay, für welche ICMP-Fehlermeldung oder welche für ICMP-Meldung trifft es zu. Und wenn ich die Rate begrenze, muss Nmap halt so lange warten, bis es auch wirklich dann von jedem Port seine Meldung angesammelt hat. Und das dauert entsprechend lange. Also das ist auf jeden Fall schon, ich sag mal, ein Hindernis, wenn mich jemand scannen will, weil er muss halt länger auf meine Antwort warten. Das ist allerdings kein wirkliches Security-Feature. Das muss man da wirklich hinzusagen. Ich mache es dem Angreifer vielleicht ein bisschen schwerer. Das gleiche bei der SUSE auch nochmal mit der Firewall. Braucht zwar auch ein bisschen länger als 30 Sekunden, aber nach 5 Minuten ist man hier im Großen und Ganzen durch. Woran liegt das? Hier einfach mal das Ende der SUSE-Regeltabelle, womit rejected SUSE TCP-Pakete, also wie gesagt, der Default-Scan, den ich mit Nmap durchgeführt habe, war ein SYN-Scan, also ein TCP-basierter Scan, also nach der Suche nach offenen Ports bei TCP. Und die rejected das mit TCP-Reset. TCP-Pakete wiederum sind üblicherweise nicht beschränkt und darum geht es halt wesentlich schneller. Da kann ich also schon als Scanner vielleicht auf jeden Fall rausfinden, welche Art von Firewall ist eingesetzt, welche Art von Paketen kriege ich daraus. Zumindest kann ich hier relativ leicht zwischen verschiedenen Linux-Distributionen hin und her entscheiden. Das eigentliche Verstecken eines Rechners im Internet geht eh nicht so wirklich. Die Frage ist auch wirklich, macht das einen Sinn? Also entweder möchte ich an der Kommunikation im Internet teilnehmen, dann erlaube ich Rechnern, mir Pakete zu schicken. Wenn ich sage, ich verstecke meinen Rechner im Internet und das würde irgendwie wirklich funktionieren vom Konzept her, wie es auch immer funktionieren sollte, dann würde es auch heißen, Leute, von denen ich Daten möchte, die also mir Daten schicken, würden meinen Rechner auch irgendwie nicht finden. Und das macht vom Prinzip her macht das keinen Sinn. Also entweder möchte ich ins Internet, dann verstecke ich meinen Rechner auch nicht, oder ich möchte nicht ins Internet, dann wähle ich mich erst gar nicht ein. Okay, wo kann ich mir, und das ist auch schon meine letzte Folie, wo kann ich mir sinnvolle Szenarien vorstellen, wo ich solche vorgefertigten Firewalls, die Distribution mitbringen, einsetzen wollen? Wie gesagt, ich rede von den vorgefertigten, nicht von selbstgebauten, die ich mit sehr, sehr viel Liebe vielleicht entwickle, wo ich jedes einzelne Programm vielleicht mit den entsprechenden Rechten versehe, durch die Firewall zu kommunizieren oder auch nicht. Wo kann ich sie konzeptionell bedingt vielleicht einsetzen? Also erstmal, natürlich kann ich damit Benutzer abhalten davon, Ports nach außen zu öffnen. Das kann einerseits dafür ganz gut sein, dass ich sage, okay, ich arbeite für ein Unternehmen, meine Benutzer an ihren Linux-Desktops, denen ist nicht erlaubt, irgendwelche Ports zu öffnen. Ich verhindere damit also lokal auf den Benutzerrechnern, das kann ich natürlich irgendwo in der Firma auch noch zusätzlich an einer zentralen Stelle machen, ich verhindere lokal auf den Benutzerrechnern, verhindere ich, dass die Leute absichtlich Ports irgendwie öffnen, irgendwas zum Beispiel forwarden nach Hause oder irgendwie sich Dienste installieren, die sie dann von zu Hause kontaktieren können, damit sie dann irgendwas im Firmennetz machen können. Wenn das meine Policy ist, kann ich das damit durchsetzen. Dann ist natürlich so, wenn ich neue Software teste, ich lade mir irgendwas runter und auch wenn es alles Open Source ist, ich habe vielleicht nicht gerade Lust, die 200.000 Codezeilen von einem neuen Programm, was ich ausprobieren möchte, mal eben schnell durchzulesen, sondern ich probiere es einfach mal aus und ich weiß nicht, ob das Programm vielleicht Ports nach außen öffnet, dann oder überhaupt Dienste nach außen anbietet, dann könnte ich das mit einer vorgefertigten Firewall, indem ich sage, okay, ich blockiere einfach mal alles, könnte ich mit diesem Programm könnte ich dann den Zugang ins Internet verwehren. Oder es schützt mich auch so ein bisschen gegen unbedarfte Benutzer, die dann irgendwie mal finden, dass man irgendwie bei einer Linux-Distribution irgendwelche Dienste installieren kann, die dann einfach mal installieren, wenn sie denn die entsprechenden Rechte habe ich dann eine zusätzliche Hürde, weil sie müssen ja praktisch den Verkehr dann ins Internet dann auch noch freischalten. Dann hatte ich ja gesagt, also wenn ich selber die Dienste installiere, dann auf die notwendigen Interfaces beschränken. Für eine höhere Sicherheit würde ich auf jeden Fall den ausgehenden Verkehr auch noch beschränken. Also ich würde sagen, ich lasse mal im Prinzip mit nur Pakete mit bestimmten Zielports raus und den Rest, den rejecte ich jetzt einfach mal, damit die Benutzer nicht beliebige Ports nach außen anfragen können. Natürlich ist dann immer noch möglich, dass dann auch Startprogramme über Ports, die ich nach außen offen habe, kommunizieren. Natürlich kann dann auch jedes Startprogramm den Port 80, wo ich sage, okay, Pakete mit Zieladresse Port 80 möchte ich rauslassen, weil sonst kann ich nicht surfen, kann natürlich ein Startprogramm auch benutzen und einfach über Port 80 mit seiner Gegenstelle kommunizieren. Schieße ich mir natürlich auch Löcher rein, ist aber auf jeden Fall etwas höhere Sicherheit. Ja, zum Schutz vor Port- und Verwundbarkeitsscannern hatte ich ja gerade schon was gesagt. Und Datenschutz im Sinne von, kann ich Protokolle benutzen oder nicht benutzen und meinen Benutzer da irgendwie mit zu zwingen, nur verschlüsselte Protokolle einzusetzen, kann ich halt auch mit ausgehenden Filtern dermaßen einschränken, dass ich zum Beispiel sage, okay, für unbedarfte Benutzer sage ich, ich erlaube dir von den Firewall-Regeln her nur Protokolle, die verschlüsseln. Wenn dann über diese entsprechenden Ports dann trotzdem unverschlüsselte Protokolle fährt, da kann ich dann im Prinzip nichts machen, außer ich könnte wirklich in den Content reingucken und wie ich ja erzählt habe, ein reiner Paketfilter macht das nicht. Okay, damit bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und stehe noch irgendwie ganz wenige Minuten für Fragen zur Verfügung, um nicht so viel von dem Ralf Spendebergs Zeit zu klauen. 3 Minuten kriege ich angezeigt. Ja. Ich habe die Frage jetzt akustisch nicht verstanden. Also kenne ich was für Linux, was? Ja. Spyware unter Linux, also Sachen, die zum Beispiel deine Passwörter mitsniffen, die in eine Datei schreiben und rausschicken, jede Menge. Wenn du mir eine Adresse gibst, kann ich dir ein paar schicken. Nein, aber ich glaube, du zielst wahrscheinlich eher auf so Sachen an, wie so Sachen, so Adware oder so, die sich dann vielleicht Werbebanner aus dem Internet nachladen, mir die anzeigen. Ich weiß nicht, da gibt es eine ganze Menge Programme, die das tun, dass kann ich normalerweise verhindern durch eine Firewall, indem ich einfach sage, okay, ich block einfach diese Adressen ab. Können aber Programme zum Beispiel wie Webbrowser, da kann ich viel effektiver einstellen, dass die mir gar keine Pop-ups einzeigen. Okay, also der Rest muss dann draußen irgendwie fragen. Dankeschön.
Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Die Rechte für den Beitrag liegen bei dem Referenten. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.